Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus Wien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Freitag, dem 31. Januar 2025. Ich bin aus journalistischen Gründen in der österreichischen Hauptstadt und es ist für mich jedes Mal eine Freude, wenn ich da nach Wien kommen kann. Ich bin in der Schlussphase meines Studiums, Ende der 80er Jahre, zu Beginn der 90er Jahre, sehr oft hier gewesen und war damals und bin es noch begeistert von den Kaffeehäusern, speziell dann natürlich dem kulturellen Flair, den kulturellen Institutionen, aber auch das Historische, das Geschichtliche ist natürlich für einen Geschichtsinteressierten hier in dieser Stadt von höchstem Interesse. Epizentrum der Welthistorie, auch der europäischen Geschichte, war Wien während einer langen Zeit, aber auch das schweizerische Element hat hier seinen Platz. Vergessen wir nicht die Habsburger. Die Habsburger sind ja gewissermaßen ein Exportprodukt der Schweiz, des Kantons Aargau. Wir haben darüber ja auch mal eine Sendung gemacht, Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli aus der Habsburg. Von dort aus nahm ja im Grunde alles seinen Anfang. Und mit großem Geschick hat sich diese Familie ja mehr oder weniger die halbe Weltkugel zusammengeheiratet. Und das hat ja erstaunlich lange gehalten. Und davon ist natürlich in diesem Wien, dieser imperialen Hauptstadt, in einem heutigen europäischen Kleinstaat noch sehr, sehr viel zu spüren. Und es gibt eben auch verwandtschaftliche, geistesverwandtschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und der Schweiz. Wir haben natürlich eine Geschichte der Konflikte hinter uns, aber wir teilen natürlich auch bestimmte Pfeiler, bestimmte Werte unseres politischen Verständnisses, vor allem, allen voran, die Neutralität. Und in beiden Ländern, in Österreich vielleicht noch etwas mehr als in der Schweiz, ist die Neutralität unter Druck. Und ich glaube, gerade die Schweiz und Österreich müssten sich viel stärker noch exponieren in dieser aufgewühlten Welt für die Neutralität. Und für Österreich ist das viel schwieriger, weil Österreich ist Mitglied der Europäischen Union. Allerdings, Österreich hat auch profitiert von der Europäischen Union. Das ist unleugbar, das muss man einfach attestieren, denn vor allem auch durch den Mauerfall und dann durch den EU-Beitritt der einstigen Ostblockstaaten hat sich für Österreich im Grunde eine ganz neue auch Marktsituation ergeben. Die alten Verbindungslinien, gewissermaßen dieser KUK-Monarchie bis nach Ungarn in den Osten natürlich, diese Verbindungslinien sind dann auf einen Schlag wieder aktiviert worden und durch die Europäische Union gewissermaßen verstetigt und auch in einem bestimmten Rahmen da entsprechend zum Blühen gebracht worden. Allerdings, und das ist eben auch zu sagen, man hört heute gerade in Österreich, auch in Wien, immer mehr kritische Aussagen zur EU und da vor allem natürlich von Seiten der Unternehmer, denn die leiden, die ächzen, die stöhnen unter der ausufernden, auswuchernden, grotesken Bürokratie. Und ich hatte gestern Abend ein sehr interessantes Gespräch mit einem großen und sehr erfolgreichen österreichischen Unternehmer und er hat mir einfach dargestellt, welche Vorschriften seine Unternehmensgruppe, die im Baubereich tätig ist, was die alles zu bewältigen haben. Und das geht dann also in die Details hinein, bis zu fußnotenreichen Berichten über die Verwendung von Klopapier. Also da muss man ganz genau, genauestens Rechenschaft ablegen an Frau von der Leyen und gegenüber der Europäischen Union in Brüssel, gegenüber dieser Eurokratie, was den Verbrauch von Toilettenpapier angeht, ob man da einlagig, zweilagig, dreilagig oder vierlagig die Toiletten bestückt. Und wenn Sie da als Schweizer zuhören, wissend natürlich, dass bei uns diese Bürokratie, dieser Wahnsinn, mehr oder weniger auch noch eins zu eins mitgemacht wird, obwohl wir es zum Teil gar nicht müssten, dann erhält man einfach eine Vorstellung davon, was der Schweiz blühen würde, wenn sie sich nun institutionell noch enger an dieses bürokratisch an sich selber zugrunde gehende Gebilde andocken würde, eben andocken wie an die Titanic zum Zeitpunkt, als die Kommandobrücke bereits unter Wasser steht. Das sind eindringliche Anekdoten, eindringliche Fakten, die einem da berichtet werden. Und ich möchte das hier einfach darstellen, damit den Leuten bewusst wird, was das hieße, sollte die Schweiz eben den Plänen des Bundesrats folgen und sich dieser Europäischen Union unterwerfen. Wenn Sie mich fragen, nie und nimmer darf man das tun. Und wir steigen ja jetzt dann in die intensive Diskussion ein, in eine Diskussion, die sehr unseriös angestoßen worden ist von unserem Bundesrat. Unseriös deshalb, weil ja ein neues Paket von EU-Verträgen, von Unterwerfungsverträgen bejubelt, besungen wurde, da kurz vor Weihnachten am 20. Dezember, ohne dass unsere Regierung diese Verträge überhaupt je gelesen hätte. Man hat sich da einfach auf die Berichte der Diplomaten, Zusammenfassungen abgestützt. Und noch immer machen da Regierungsmitglieder den Werbespot für diese EU-Unterwerfung. Und da fragt man sich schon, also ich frage mich, dass in welcher Wirklichkeit leben eigentlich unsere Vertreter in Bern? Wessen Interessen vertreten sie eigentlich? Denn es ist doch so klar, sonnenklar, dass diese EU dysfunktional ist, dass es eben abwärts geht, wirtschaftlich, regulatorisch. Schauen Sie nach Deutschland, die ganze Asyldebatte, die Brandmauern, die Art und Weise, wie Oppositionelle da diffamiert und disqualifiziert werden mit historisch komplett abwegigen, geschichtsklitternden Nazi-Keulen, die ganze Aggression gegen die freie Meinungsäußerung, gegen die Demokratie. Brandmauern bedeuten immer ja auch Ausmauerung, Millionen von Wählern. Das hat ja mit Demokratie überhaupt nicht das Geringste zu tun. Aber noch viel wichtiger als diese negative Dynamik der Europäischen Union, in die die Schweiz nun hineingezogen werden sollte, geht es nach den Wünschen des Bundesrates. Noch viel grundsätzlicher ist ja, dass man sich als Staat keiner anderen Rechtsordnung unterwerfen darf. Man darf sich einfach nicht aufgeben. Und selbst wenn die EU ein unglaublich erfolgreiches Gebilde wäre, wenn sie eine Erfolgsunion wäre in jeder Hinsicht und auch heute und wirtschaftlich nach oben ginge und wenn es sogar Vorteile gäbe, man unterwirft sich nicht, meine Damen und Herren. Und man marschiert auch nicht mit dem Taschenrechner in der Landschaft herum, um sich da bestimmte kleine Vorteile herauszuganten, herauszuknobeln. Man unterwirft sich nicht, denn die Schweiz ist ein unabhängiger Staat. Die Volksrechte liegen bei der Bevölkerung, wie der Begriff schon sagt. Und wir müssen selber bestimmen können, wir müssen selber die Kontrolle über unser Land behalten, wir müssen die Gesetze in der Schweiz bestimmen können und nicht die Europäische Union, auch nicht europäische Richter. Also fremde Gesetze, fremde Richter, fremde Sanktionen, das kommt doch überhaupt nicht in Frage. Und zwar aus grundsätzlichen Gründen kommt es nicht in Frage. Ganz abgesehen davon, dass die praktische Verwirklichung von dem die Schweiz in eine absolut bleierne, eben bürokratische und wirtschaftlich serbelnde Entwicklung da hineinreißen würde. Das darf man auf keinen Fall zulassen. Aber eben das Grundsätzliche steht im Vordergrund. Man darf sich nicht unterwerfen. Ungeachtet all dessen lese ich heute Morgen auf Weltwoche online: Wir haben mit der EU ein hervorragendes Abkommen ausgehandelt. FDP-Bundesrat Ignazio Cassis ist Feuer und Flamme für den Anbindungsvertrag und will dieses Kapitel nach 20 Jahren abschließen. Ja, das ist die Sicht unserer Regierung und ich befürchte eben, dass auch in Bundesbern die Mehrheit der Partei mit Ausnahme der SVP für dieses Abkommen, für diesen Unterwerfungsvertrag einsteht und es wird dann im Unterschied zum letzten Mal zu einer Volksabstimmung kommen und ich warne davor, das Ganze auf die leichte Schulter zu nehmen. Das müssen wir sehr ernsthaft angehen und allen, denen die Unabhängigkeit, die Freiheit, der Wohlstand und auch die, die, die Friedlichkeit unseres Landes am Herzen liegt. Die dürfen da einfach nicht mitmachen. Denn vergessen wir nicht, die EU ist neben ihrer ganzen wirtschaftlichen schlechten Dynamik auch eine Kriegspartei momentan, eine Kriegspartei, die da einen Stellvertreterkrieg mitmacht in der Ukraine, der nach wie vor tobt. Und wenn die Schweiz sich da anbinden lässt, werden wir auch in das hineingezogen. Das wird überhaupt nicht angesprochen. Und deshalb sind auch solche Aussagen eines Außenministers sind doch komplett außerirdisch, die sind weltfremd, die blenden eben die Realität aus, in welcher Wirklichkeit, in welchem Paralleluniversum leben da eigentlich unsere Politiker. Innensicht auf die Tagesschau, das ist eine Auswertung aus Deutschland, den 80% grünen Wählern unter den ARD-Mitarbeitern geht es weniger um Fakten als um Meinung und Haltung. Also egal, wie die Fakten sind, es darf einfach nicht sein, dass die oder die Parteien oder Politiker Recht bekommen, gewissermaßen die eigene Meinung, die eigene politische Einstellung über der Wirklichkeit, das geben die ganz offen zu in Deutschland. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie ist es in der Schweiz? Und da können Sie selber beurteilen, aber unser Autor Christoph Mörgeli kommt zum Befund, dass natürlich auch bei uns die öffentlich-rechtlichen Medien bereits zu einer aktivistischen Gruppe geworden sind mit einer politischen Agenda. Und das ist ja auch das, was einen stört, was man sofort merkt, wenn man diese Diskussionssendungen anschaut, Diskussion in Anführungszeichen, wenn man schaut, wer da jeweils eingeladen wird. Es ist nicht so schlimm wie in Deutschland, weil aufgrund der direkten Demokratie, aufgrund der Traditionen der Schweiz, natürlich das nicht so leicht ist, bestimmte Kräfte auszubremsen, vor allem natürlich die bürgerlichen, die rechten Kräfte, die SVP, aber in Deutschland ist das sehr, sehr drastisch, aber eben auch bei uns störend und viel zu wenig Offenheit in diesem System drin. Darum natürlich auch die Kritik mit den entsprechenden Vorstößen zur Halbierung der Gebühren, dass man da diesem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja über alle seine Grenzen und seinen Auftrag hinausgewuchert ist, dass man denen eben wieder Schranken setzt. Deutscher Bundestag wird auch zu wenig berichtet, meines Erachtens jetzt in der allgemeinen Presse. Der Deutsche Bundestag lädt Tech-Konzerne zu Anhörung wegen Hassrede und Desinformation vor. Meta, X und TikTok sagen ab. Auch dies müssen Sie sich vor Augen führen. In der Europäischen Union wird ein Krieg geführt gegen die freie Meinungsäußerung. Auch das ist doch für die Schweiz etwas Gefährliches, etwas Unschweizerisches. Dann widmen wir uns dem Bericht, den ich gestern schon angesprochen habe, der Tagesanzeiger, der da immer linker, der da immer extremer zu werden scheint. Und gestern ist mir das besonders aufgefallen bei diesem Artikel über die Bundestags-Asyldebatte, und zwar von Dominik Eigenmann. Das ist ein Schweizer Journalist, der da für den Tagesanzeiger tätig ist. Und der stellt in diesem Bericht die SVP in die Nazi-Ecke. Ich habe gar nicht geglaubt, dass ich das als ich das gelesen habe. Aber der hat das tatsächlich, also das, ja, in Deutschland und so würden jetzt eben die Rechtsextremen, so die nazihaften Kräfte, die würden sich jetzt da nach vorne bringen, und in der Schweiz seien die auch schon in der Regierung gewissermaßen integriert. Also die SVP, Sie müssen es dann nachlesen im Detail, aber die SVP wird da also unverhohlen offensichtlich in die Nazi-Ecke gestellt. Und ich sage Ihnen, das kommt eben daher, weil der Tagesanzeiger, das ist jetzt ein Detail aus der journalistischen Betrachtung, weil der Tagesanzeiger einfach zu lange seine Korrespondenten am gleichen Ort lässt. Dominik Eigenmann ist seit Ewigkeiten in Berlin, dann haben sie einen Mann, der in Brüssel schon seit sehr, sehr vielen Jahren ist, und mit der Zeit sind das eben gar keine schweizerischen Perspektiven mehr, sondern die übernehmen dann die Sichtweisen, die Schablonen gewissermaßen der journalistischen Szene ihrer Arbeitsländer, ihrer Arbeitsorte, und dann kommen eben solche Artikel heraus, die genauso gut von einem linken deutschen Journalisten geschrieben sein könnten, und da verlieren wir eben auch publizistisch die schweizerische Grundhaltung. Denn so eine Behauptung ist ja völlig, also geschichtlich, politisch, faktisch, vernunftmäßig jenseits von Gut und Böse. Am Herz Milliardengrab, verfrühte Evakuation, viel zu hohe Kosten. Bei der Räumung des Munitionslagers Mittholz hat Bundesrätin Viola Amherd kritische Expertisen der eigenen Armee ignoriert. Ein großes, ein finsteres Kapitel, das bei uns David Biener jetzt aufgearbeitet hat. Es gab ja in Mittholz, in diesem Munitionslager im Berg, bei Kandersteg eine Explosion. Und aufgrund dessen musste dieses Munitionslager gesperrt werden. Es hat der Bund entschieden, das müsse man alles ausräumen, weil es gäbe Restrisiken und so weiter. Und da sind jetzt Kosten entstanden und natürlich auch Gewinnmöglichkeiten. Und jetzt merkt man allmählich, und die Weltwoche hat das hier in einer sehr anschaulichen Art und Weise zum Ausdruck gebracht, dass dass das einfach von den ganzen Finanzen her ins Uferlose tendiert. Und da bin ich jetzt also sehr gespannt. Man könnte das alles viel günstiger und effizienter lösen. Und es zeichnet sich ab, dass eben diese Bundesrätin Amherd ihren Posten auch so überstürzt jetzt räumt, weil sie unter der Last der von ihr selber zum Teil geschaffenen, nicht bewältigten Probleme vermutlich zusammengebrochen ist. Und da gewissermaßen auch die Flucht ergreift und die Diskussion ist ja immer noch im Gange, wer da Nachfolger werden könnte. Das wichtigste Kriterium, habe ich auch kürzlich einmal hier gesagt, Patrioten in den Bundesrat, Leute, die an die Schweiz glauben, die an unsere Unabhängigkeit, an unsere Institutionen, an unsere Demokratie glauben. Alles andere ist im Moment ein Risiko, das wir nicht eingehen können. Markus Ritter scheint mir da ein Mann, ein Garant zu sein, zumindest so von dem, was ich beurteilen kann, der Bauernpräsident. Jetzt hören wir auch, dass eine Andrea Gmür aus dem Kanton Luzern da noch in die Grenze kommen könnte. Da würde ich dann also warnen. Andrea Gmür ist ja auch mittendrin in diesen Intrigen gewesen gegen den Parteichef Gerhard Pfister. Die Mitte, der politische Nichtort schlechthin, da ist ja dann ein Hauen und Stechen ausgebrochen, nachdem sich da die ganze Parteielite mehr oder weniger zurückgezogen hat, verkrochen hat. Und dann hat es eben diese Vorstöße gegen Pfister gegeben, der er ursprünglich wollte, dann doch nicht, und mittendrin eben Andrea Gmür. Und der Markus Ritter ist da gewissermaßen ein Ausbund an Gradlinigkeit, wenn Sie es mit dem vergleichen, wobei das braucht dann auch nicht wahnsinnig viel, wobei ich will jetzt nichts gegen Markus Ritter sagen, den ich persönlich schätze, ich habe ihn auch schon in Diskussionen erlebt und Veranstaltungen, und er ist ein engagierter, ein bodenständiger, ein ehrlicher Typ, der sich da einsetzt und auch im Bundeshaus über Parteigrenzen hinaus gut angekommen ist, ohne sich jetzt allzu sehr zu verkrümmen. Natürlich verkrümmen sich alle, und wenn du Bundesrat werden willst, dann musst du ein flexibles Rückgrat haben. Das ist schon klar. Du musst dich da entsprechend etwas anpassen können, sonst wirst du gar nicht gewählt. Und das sind ja nur Ausnahmefälle, wenn jetzt Persönlichkeiten wie ein Christoph Blocher in den Bundesrat kommen. Das ist ja die Ausnahme gewissermaßen, die Regel bestätigt. Das ist auch gewollt in unserem System. Man möchte eben Konkordanz- und kompromissfähige Leute, keine Parteivorkämpfer da im Bundesrat haben. Das ist gewissermaßen auch der tiefe Wunsch der Schweizer, keine allzu alphatierlastige Regierung zu haben. Das funktioniert natürlich gut, wenn sie nicht so viele Missstände im Land haben, aber wenn man natürlich die Missstände auch bei uns immer mehr anwachsen sieht, dann wäre es vielleicht nicht so schlecht, wenn man da vielleicht zu einem etwas Entscheidungs- und führungsfreudigeren Gremium käme. Und in der jetzigen Sicht sowieso, in der jetzigen Situation, in der die Welt aufgewühlt ist, in der wir Kriege haben, ein Amerika, das da eben in Grönland, in Mittelamerika und so weiter fast schon imperial auftritt, eine Europäische Union, die aus dem letzten Loch pfeift, ja, da muss man schon schauen, dass die Schweiz robust bei sich selber bleibt, und das gilt es zu beachten jetzt bei diesen Bundesratsnachwahlen. Financial Times, das ist die letzte Meldung. EU diskutiert über Rückkehr zu russischem Gas im Rahmen eines Ukraine-Friedensdeals. Ja, wäre zu hoffen, wenn auch hier die Vernunft in der EU zurückkäme. Lassen wir uns überraschen. Und bin am Ende meiner Ausführungen. Ich freue mich, wenn Sie auch bei der internationalen Ausgabe dabei sind. Ich werde dort etwas sprechen, auch über diese Grönland-Diskussion und über einen interessanten Vorstoß, einen sehr kreativen Vorstoß, wie man das Thema Grönland und Ukraine gewissermaßen gemeinsam lösen könnte in einer Transaktion, wie man sie vielleicht nur dem amerikanischen Präsidenten Trump zutraut. Und vielleicht ist diese Transaktion von ihm bereits angestrebt, und darüber werden wir reden. Das haben Sie so noch nie nirgends lesen können, und ich bin sehr gespannt, wie Sie das dann bewerten. beurteilen, sollten Sie sich das dann anhören in ein paar Minuten. Bis gleich, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir da in der Diskussion gleich weitermachen können. Bis nachher.